Transit, der Podcast zur Migrationsgeschichte und zu aktuellen Fragen rund um Flucht und Vertreibung.
Herzlich willkommen bei der ersten Episode des Podcasts Transit. Mein Name ist Franziska Lamp und gemeinsam mit meinem Kollegen Philipp Strobel am Institut für Zeitgeschichte der Universität Wien sprechen wir in dieser Reihe über aktuelle Fragen der Migrationsgeschichte und Migrationspolitik. Heute geht es um neue Perspektiven auf historische Migrationsforschung und aktuelle Entwicklungen der Displaced Persons Forschung. Zu Gast ist der Historiker und derzeitige Seoul Kagan Fellow der Claims Conference, Nikolaus Hagen. Hallo Nikolaus, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Franziska, schön, dass ich dabei sein darf beim Podcast.
Lass uns doch direkt in die Thematik einsteigen. Ich hätte da gleich eine Frage für dich. Und zwar könntest du für unsere Zuhörerinnen vielleicht kurz zusammenfassen, was man unter dem Begriff Displaced Persons versteht.
Der Begriff Displaced Persons, der fällt ja jetzt auch immer wieder in Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg, und zwar dann, wenn die Rede ist von Ukrainerinnen, die aufgrund des russischen Angriffskriegs gezwungen sind, ihre Heimat, ihre Wohnorte zu verlassen, entweder indem sie innerhalb der Ukraine Zuflucht suchen oder außerhalb im Ausland. Und auf Deutsch bedeutet der Begriff übersetzt wortwörtlich eigentlich versetzte Personen. Das klingt etwas holprig und wird deshalb auch ganz oft mit den Begriffen Vertriebene oder Flüchtlinge gleichgesetzt. Allerdings ist der Begriff doch etwas umfassender. Er kommt aus dem Zweiten Weltkrieg, wurde von den Alliierten geprägt, die damit eigentlich Zivilpersonen meinten, die aufgrund der Kriegshandlungen außerhalb ihrer nationalen Grenzen, ihrer Staatsgrenzen gestrandet waren und ohne Hilfe nicht mehr zurückkehren konnten. Ja, dieser Begriff Displaced Person hat also damit eine sehr breite und heterogene Gruppe umfasst. Darunter waren also klassische Kriegsflüchtlinge, wie auch heute im Fall der Ukraine. Aber es fielen auch Menschen darunter, wie ausländische Zivil- oder Zwangsarbeiter, die von den Nationalsozialisten und den Faschisten gezwungen wurden oder angeworben wurden, in anderen Teilen ihres Herrschaftsbereichs zu arbeiten. Darunter fielen auch befreite Konzentrationslager, Häftlinge. Darunter fielen aber auch eben Personen, die dann im Zuge der Kriegshandlungen vertrieben wurden. Denken wir nur an die deutschsprachige Bevölkerung Osteuropas. Es waren aber auch Menschen darunter, die davor kollaboriert hatten mit dem NS-System und jetzt vor den Sowjets flüchten wollten. Also insgesamt war das eine sehr heterogene Gruppe, und mit diesen Displaced Persons des Zweiten Weltkriegs oder im Gefolge des Zweiten Weltkriegs beschäftige ich mich auch in meiner Forschung.
Das ist die perfekte Überleitung gleich zu meiner nächsten Frage, die nämlich lautet: Was machst du gerade, woran forschst du gerade, und auch in der weiteren Folge, was begeistert dich an der Forschung der österreichischen Migrationsgeschichte, aber allgemein an der historischen Migrationsforschung?
Ja, ich starte mal mit der zweiten Frage. Ich glaube, dass das Thema Migration oder Migrationsgeschichte oft so ein bisschen zu Unrecht im Ruf steht, ein Randthema zu sein, dass das also etwas ist, das nicht so ganz in diese klassische Landes- oder Nationalgeschichte hineinpasst, die oft betrieben wird. Denn diese National- und Landesgeschichten, die rekurrieren ja ganz oft auf die Sesshaftigkeit, auf die vermeintliche lange Kontinuität von Bevölkerungsentwicklungen, von staatlichen Entwicklungen und so weiter. Und da scheint Migration irgendwie immer quer zu gehen. Und dann könnte man eben glauben, die Migrationsgeschichte sei eben nur die Angelegenheit einer Minderheit und nicht der vermeintlichen Mehrheit. Aber tatsächlich findet man eben Migrationen und Wanderungen überall, ob es sich da um Heiratsbeziehungen handelt, ob es sich um klassische Wanderungen oder Migrationen aufgrund von wirtschaftlichen Gründen handelt oder aufgrund der Ausbildung. Also das ist in Wahrheit überall. Und insofern ist es eigentlich ein Thema, das sich quer durch die gesamte Geschichte durchzieht und auch wahnsinnig spannend ist. Und ja, es gibt natürlich eben nicht nur diese Heiratsmigrationen und so weiter, sondern eben auch Flucht und Vertreibung, die eine große Rolle in der Geschichte spielen. Und eines dieser Themen, die ich jetzt gerade behandle, das ist die Geschichte von jüdischen Displaced Persons in München, die in München dann geblieben sind und dort eigene Geschäfte unterhalten haben und so tatsächlich auch einen Beitrag zur Wirtschaftsentwicklung dieser Stadt nach 1945 geleistet haben. Und das ist eine Geschichte, die eigentlich unbekannt ist, weil man davon ausgeht, dass die meisten Displaced Persons eigentlich nur kurze Zeit in dieser Stadt geblieben seien, dass die nur kurze Zeit in den Lagern verblieben seien und dann alle mehr oder weniger verschwunden sind. Und was ich hier jetzt am Beispiel von jüdischen Displaced Persons erforsche, das trifft natürlich auch auf ganz andere DP-Gruppen ebenso zu.
Ja, ein spannendes Projekt. Bin ich schon gespannt, da mehr darüber zu erfahren. Könntest du vielleicht für unsere Zuhörer auch noch ein bisschen zusammenfassen, was für wesentliche Entwicklungen und Forschungsschwerpunkte, aber auch Forschungslücken, also einer hast du ja schon angesprochen, in der DP-Forschung aktuell siehst?
Genau, also es ist ja keineswegs ein Thema, das jetzt gänzlich unerforscht wäre. Viele Aspekte der DP-Geschichte sind für Österreich, für Deutschland, für Mitteleuropa insgesamt sehr gut erforscht. Ein Beispiel wäre eben die jüdische DP-Geschichte. Da ist vieles auch schon erforscht worden. Das ist vielleicht gar nicht so bekannt, aber Österreich war ja ein Zentrum dieses Phänomens, denn Österreich war ein wichtiges Transitland für jüdische DPs auf dem Weg nach Palästina. Die sind oft aus den ostösterreichischen DP-Lagern dann Richtung Bayern oder Italien gewandert. Und diese Geschichte ist zum Beispiel durch Thomas Albrich und andere, die da schon in den 80er Jahren begonnen haben, sehr gut erforscht worden. Aber trotzdem gibt es eben solche kleinen Teilaspekte, wie ich das jetzt bei München erwähnt habe, die eigentlich noch nicht so in den Blick geraten sind. Und das führt mich auch eigentlich zu der größten Lücke, die es meiner Meinung nach in der Forschung des DP-Phänomens gibt. Und das ist zwar diese Längsschnittforschung, würde ich es mal nennen. Also nicht nur diesen Blick auf die unmittelbaren Nachkriegsjahre zu werfen, sondern zu schauen, was ist eigentlich länger geblieben von DPs. Und ja, die Mehrheit der DPs ist natürlich weitergewandert, zurückgewandert, aber mehrere hunderttausend Displaced Persons sind auf Dauer in Österreich geblieben und haben hier auch Spuren hinterlassen. Und hier scheint mir eigentlich die größte Lücke in der Forschung noch zu sein, dass wir eben uns dieser langfristigen Auswirkung der DP-Geschichte stärker annehmen. Ja, und die andere große Lücke ist natürlich, dass es noch sehr viele andere DP-Gruppen gab, die teilweise nicht so gut erforscht sind. Ja, es gibt in letzter Zeit doch einige Arbeiten zu DP-Camps, vor allem Camps für sogenannte Volksdeutsche. Aber es gibt eben da noch viele Aspekte und kleinere Gruppen, wo es eigentlich sehr wenige Arbeiten gibt, vor allem nicht in deutscher Sprache. Da gibt es eigentlich nur Erinnerungsbücher und zum Beispiel zu baltischen DPs, da kennen wir eigentlich noch ganz wenig.
Also da ist noch genug Raum für neue Arbeiten und neue Forschungen. Vielleicht, wenn wir jetzt übergehen, noch zu einem Artikel, der von dir 2020 erschienen ist, wo du die Bedeutung von Vergleichen unterschiedlicher Gruppen von Geflüchteten ansprichst. Meine Frage da an dich, inwiefern sind für dich solche Vergleiche gewinnbringend?
Ja, der Vergleich ist ja eine klassische wissenschaftliche Methode, also der bietet sich immer an. Aber was Philipp Strobel und ich, wir haben ja diesen Artikel gemeinsam geschrieben, damals gemeint haben, ist, dass man aus dem Vergleich und aus dem Zusammenführen von unterschiedlichen Forschungstraditionen durchaus neue Erkenntnisse gewinnen könnte. Was meine ich damit? Beispielsweise sind die Forschungen zu sogenannten Volksdeutschen oder Heimatvertriebenen, wie sie gerade in Deutschland oft genannt worden sind, auf der einen Seite und Forschungen zu jüdischen DPs beispielsweise auf der anderen Seite eigentlich sehr getrennt durchgeführt worden in der Vergangenheit. Das hat natürlich gute Gründe. Bei den jüdischen DPs hat es sich um Holocaust-Überlebende gehandelt. Bei den Heimatvertriebenen waren natürlich auch Personen darunter, die selber Nationalsozialisten waren oder kollaboriert haben mit den Nationalsozialisten. Und da gab es sicher gewisse Hemmungen, auch diese Forschungen zusammenzuführen. Und insgesamt ist natürlich so, dass die DPs sehr heterogen waren. Ich habe das ja schon angedeutet. Also in vielen DP-Gruppen finden wir sowohl Opfer des Nationalsozialismus und des Faschismus, aber auch durchaus Kollaborateure. Und das war wahrscheinlich auch eine der Hemmungen, solche Vergleiche anzustellen. Aber wenn wir es dann ein bisschen einen Schritt zurücknehmen und uns die konkrete Lebenssituation von DPs anschauen, dann waren die unabhängig von ihrer Nationalität oder von ihrer Vergangenheit im Zweiten Weltkrieg doch mit ähnlichen Problemen konfrontiert. Also da ging es darum, ein neues Leben zu beginnen in einem neuen Land, die Alltagssituationen zu meistern, das wirtschaftliche Überleben sicherzustellen, aber auch neue Organisationen zu gründen, beispielsweise Kulturvereinigungen, Kindergärten, Pfadfindergruppen und so weiter. Und da sehen wir, dass es doch sehr viele Ähnlichkeiten gab. Und insofern denke ich, dass es schon gewinnbringend ist, also Vergleiche anzustellen zwischen unterschiedlichen DPs. Und wenn man das macht, dann merkt man auch, dass es eigentlich sehr viele Berührungspunkte zwischen unterschiedlichen DP-Gruppen gab. Entweder indem sie gemeinsam in den gleichen Lagern lebten oder zumindest an den gleichen Orten waren. Oder dass sich auch beispielsweise die Pfadfindergruppen, habe ich ja schon erwähnt, die waren zwar ganz oft national organisiert oder nach Religionsgruppen getrennt, aber sind dann gemeinsam auf Lager gefahren und haben sich dort getroffen und hatten Begegnungen. Also insofern denke ich, dass man aus dem Vergleich dieser Gruppen durchaus einiges lernen kann über das Leben als Flüchtling, als Migrant insgesamt, ohne die Unterschiede zwischen den Gruppen zu nivellieren oder gar zu leugnen.
Mhm. Weil du ja jetzt auch schon angesprochen hast, bestimmte Orte, an denen verschiedene Flüchtlingsgruppen zusammentrafen, wo sich dann ein Vergleich vielleicht ergibt oder gewinnbringend sein kann. Lass mich noch kurz hinweisen auf dein kürzlich erschienenes Buch, das du mit Maria Heidegger zusammen verfasst hast, mit dem Titel Gesellschaft, Politik und die Grenzen der Erinnerung, Kufstein 1950 bis 2000, wo du dich eben oder wo ihr euch mit dem Migrationsort Kufstein befasst. Könntest du kurz beschreiben, wieso Kufstein für die Analyse der Geschichte der DPs ein so interessantes Beispiel ist?
Ja, ich starte vielleicht ganz allgemein. Ich glaube, dass Lokal- und Regionalstudien auch zur DP und zur Migrationsgeschichte wichtig sind, damit wir uns bewusst werden, dass das ein Phänomen ist, das also nicht nur ein paar Großstädte betroffen hat, sondern dass das in wirklich allen Tälern und auch kleinsten Ortschaften präsent war und auch Spuren hinterlassen hat. Aber natürlich war es tatsächlich so, dass man da für die DP-Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg natürlich schon einige Brennpunkte hat in Österreich. Und Kufstein war sicherlich so ein Brennpunkt oder so ein Hotspot des DP-Phänomens. Ja, Bahnfahrerinnen werden Kufstein natürlich als Grenzbahnhof am deutschen Eck kennen. Und im Mai 1945 wurde Kufstein ja auch wieder zu einem Grenzort zwischen Deutschland und Österreich und dann auch zu einer Zonengrenze, nämlich der amerikanischen Zone in Bayern und der französischen Zone in Westösterreich. Und aus diesem Grund hat sich natürlich Kufstein als ein Übergabe- und Transitort an dieser wichtigen Route angeboten. Und dazu kam natürlich, dass in Kufstein eine große Kaserneninfrastruktur von der Wehrmacht hinterlassen worden war. Und so hat sich eigentlich mehr oder weniger natürlich an diesem Grenzort eine Ansammlung von Massen ergeben, gerade 1945. Wir haben da jetzt nicht ganz valide Zahlen, aber da wird dann schon berichtet, dass hier angeblich im Sommer 1945 bis zu 20.000 DPs in Kufstein präsent waren. Das hat sich dann natürlich stark reduziert. Das waren dann nur mehr einige Tausend und ist dann immer weniger geworden. Aber damit war Kufstein nach wie vor eines der größten Displaced Person Camps in ganz Westösterreich, wenn nicht überhaupt das größte. Und das Lager ist insofern einfach interessant, weil wir hier wirklich sehr viele DP-Gruppen antreffen, aber gleichzeitig auch die wichtigsten Akteure, die damals mit dem DP-Phänomen beschäftigt waren. Das heißt, am Anfang stand dieses Lager in Kufstein unter Militärverwaltung. Später war es dann unter der Verwaltung der UNRWA. Das war die damalige Flüchtlingsorganisation der Vereinten Nationen, die dann ersetzt wurde durch die internationale Flüchtlingsorganisation, die IRO. Und 1950 wurde dieses Lager dann an die österreichischen Behörden übergeben. Und wie so viele Lager in Österreich, das war nicht nur in Kufstein so, sondern das sehen wir in vielen Städten, endet das Lager dann eigentlich nicht so abrupt. Also man kann gar nicht richtig sagen, wann hört dieses DP-Lager auf, ein DP-Lager zu sein, denn es entwickelt sich so langsam in einen normalen Stadtteil. Das heißt, die letzten Baracken sind dann auch noch lang bis in die 80er Jahre präsent, während nebenan schon normale Häuser anstelle der Baracken gebaut werden. Und das ist doch ein interessantes Phänomen, das wir an vielen Orten sehen. Am Beispiel Kufsteins kann man auch sehen, dass dieser Topos von den DP-Camps als Stadt in der Stadt auf der einen Seite natürlich irgendwie stimmt, also dieses DP-Camp hatte mehrere Kirchen unterschiedlicher Konfessionen, es gab Kindergärten und so weiter, aber es war auch nicht völlig abgetrennt von der umgebenden Stadt. Es gab nämlich vielfältige Beziehungen zur umgebenden Stadtgesellschaft. Auf der einen Seite waren DPs aus dem Lager natürlich bei Firmen in der Umgebung tätig. Auf der anderen Seite haben aber auch Einheimische im DP-Lager gearbeitet, weil es dort ebenso Betriebe gab. Kinder sind aus dem Camp dann später in die höheren Schulen gegangen rundum. Und gleichzeitig haben natürlich ganz viele Betriebe aus der Umgebung diesem Lager zugeliefert, ob das Malerbetriebe waren oder Bäckereien und so weiter. Und das alles ist nicht eine Besonderheit von Kufstein, sondern das ist was, was wir wahrscheinlich in den meisten Lagern sehen. Und wir dürfen uns die eigentlich weniger als so einen geschlossenen Mikrokosmos vorstellen, sondern eigentlich als einen Stadtteil, der einfach eine besondere Bevölkerungsstruktur aufweist, der aber ganz viele Interaktionen mit der umgebenden Gesellschaft aufweist.
Ja, das ist wirklich sehr interessant, so dieses DP-Camp oder DP-Lager als nicht isolierter Raum, sondern wo vielfältige Austauschmöglichkeiten auch mit der umliegenden Bevölkerung stattfinden und mit den Besatzern natürlich. Also wirklich sehr spannendes Projekt und, glaube ich, ein sehr guter und direkter Einstieg in das Thema an einem Ort, wo man unterschiedliche Aspekte auch vergleichen kann. Vielleicht jetzt noch einen Blick in die Gegenwart. Das ist jetzt eine schwierige Frage vielleicht, die kommt, aber irgendwie auch eine extrem relevante. Und zwar, wie würdest du sehen, welche Bedeutung siehst du in der historischen Forschung zu Flucht und Vertreibung für das Verständnis aktueller Migrationsbewegungen oder ja aktuellen politischen Lage?
Ja, auf der einen Seite denke ich, dass es wichtig ist, dass wir uns immer wieder vergegenwärtigen, dass das, was wir vielleicht heute erleben und als ganz besonders und als neu erachten, doch nicht ohne Vorgeschichte ist. Beispielsweise lesen wir auch gerade jetzt wieder in den österreichischen Medien davon, wie wahnsinnig viele Flüchtlinge und Asylwerberinnen gerade ankommen würden und wie das unser System angeblich überfordern würde. Wir alle wissen, 2015 war genau das gleiche Thema in den Medien. Auch damals hat man so getan, als sei das ohne Vorgeschichte. Aber wir sehen eben immer wieder diese großen Massenmigrationsereignisse von Flucht und Vertreibung. Und was wir eigentlich auch sehen, ist, dass die immer gut bewältigt wurden. Und ich denke vor allem das Beispiel der DPs nach dem Zweiten Weltkrieg, das eigentlich fast vergessen ist heute, das sollte uns auch ein bisschen Mut geben, weil damals war Österreich in einer sehr viel schlechteren Lage. Es war natürlich ein Land, das auch Kriegszerstörungen erlebt hatte. Die Versorgungslage war schlecht. Und dennoch hat man es damals geschafft, also etwa 1,6 Millionen Menschen zu versorgen. Natürlich vor allem durch die Hilfe der Vereinten Nationen, durch die Alliierten. Und viele dieser Menschen sind natürlich nicht auf Dauer in Österreich geblieben, aber doch eine Zahl von etwa 300.000 bis 500.000 Menschen, die über längere Zeit oder dauerhaft in Österreich geblieben sind und hier Beiträge zur Entwicklung der Nachkriegsgesellschaft, die ja allgemein so als eine Geschichte der prosperierenden Entwicklung des Wiederaufbaus gefeiert wird, auch geleistet haben. Und ich denke, wenn wir uns das heute wieder anschauen, dann können wir doch feststellen, dass wir heute in einer ganz anderen Lage sind. dass das, was man also 1945 bis 1955, sage ich mal, bewältigen konnte, auch in der Gegenwart bewältigen kann. Das ist einmal der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist auch, dass man meiner Meinung nach auch aus dem Umgang mit den Displaced Persons doch einiges lernen kann. Damals stand schon sehr stark im Vordergrund die Idee, Displaced Persons die Möglichkeit zu geben, sich selbst zu organisieren, selber Organisationen zu gründen, Kindergärten zu gründen und so weiter, in denen sie auch tätig wurden. Also sie waren nicht passive Objekte, die obrigkeitsstaatlich verwaltet wurden und nur abhängig waren von Alliierten und österreichischer Hilfe, sondern Displaced Persons hatten durchaus auch die Möglichkeit, selbst aktiv zu werden, wirtschaftlich, durch Organisationen, Schulen und so weiter. Und ich denke schon, dass man von diesem Beispiel einiges lernen könnte, auch für den gegenwärtigen Umgang mit Flüchtlingen, mit Neuankömmlingen in Österreich insgesamt.
Mhm. Ja, vielen Dank auch für den irgendwie auch positiven Abschluss oder so, den Anreiz, was man noch lernen kann für die Gegenwart aus der DP-Forschung. Ja, Nikolaus, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für die Episode heute und ich wünsche dir viel Spaß und viel Erfolg für deine derzeitigen und zukünftigen Projekte.
Ja, danke nochmal für die Einladung und war schön dabei zu sein.
Das war's von der ersten Episode des Podcasts Transit. Bis zum nächsten Mal.